Happy Shooting, Folge 220. Bitte ein Bütt. Du bist dran mit dem Intro.
Achso, die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Von Quinlan.
Mann, hab ich hier einen Hall drauf.
Was, du hast einen Hall? Ich muss hier noch kurz den Flugzeugmodus, Telefon ist aus. Gut, wir können loslegen.
Auf mal.
Halt, Moment, halt, was? Moment. Ufter, 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 da.
Oh, geht das? Ufter, 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 ufter. Ey, hör auf mit der Scheiße.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jetzt komm.
Ach komm, wer Karneval haben will, der soll auf die Straße gehen oder Fernsehen anmachen, aber nicht Happy Shooting hören, oder?
Also ich bin ja in der Gegend groß geworden, wo das so ziemlich normal ist. Allerdings bin ich ja mittlerweile ganz froh, dass ich nicht mehr muss. Es ist schon.
Also
es
gibt ja da, ich als Fischkopf da genau, mag das nicht so.
Das ist mir schon klar. Hier im Süden ist das ja ganz anders. Nee, es gibt ja schon so es gibt eigentlich nur zwei Dinge. Entweder du machst gar nicht mit oder du machst richtig mit, aber so halb geht nicht.
Das geht nicht, das stimmt.
Ja, und ja. Wenn man in, wie ich, in Horb am Neckar aufwachst, so jetzt ist es raus, jetzt wisst es alle, in welchem Kaffee ich groß geworden
jetzt
bin.
Jetzt gibt's keine Entschuldigung mehr.
Das erklärt dann auch einiges. Dann muss man, da geht nicht anders. Da ist man um die Jahreszeit einfach mal 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage dauerbetrunken.
Das heißt, du bist jetzt als Funkenmariechen verkleidet, oder was?
Nee, ich sitze hier in Tübingen und in Tübingen ist das ja, macht man das nicht, sowas. So.
Sich verkleiden?
So Fasching feiern und so, ist hier nicht so.
Ach nee. So.
Fasnet heißt das hier im Süden. Ja. Hello.
Horror. Wie auch immer.
Reden wir über Fotografie, dafür sind wir hier.
Ja, da kann ich mich mehr für begeistern, du.
Also, dann begeistern wir uns für Fotografie.
Du bist übrigens der Chris und ich bin der Boris und du hast ja gerade erklärt, wo du herkommst und wo du wohnst.
Das ist mir auch schön, dass du mir jetzt erklärst, wer ich bin.
Ja, das ist, weil du ja schon, du hast ja gesagt, du bist so besoffen, nicht, dass du das vergessen hast.
Nein, früher mal, heute.
Ach so, ja, ich weiß ja nicht, wie lange sowas anhält, das wird ja auch einiges erklären. Ich bin jedenfalls in Hamburg geboren, wohne jetzt aber hier in der Nähe von Göttingen. Nordheim. Wer das kennt.
Der Fischköppel.
Und wer nicht, ist trotzdem schön hier. Machen übrigens auch einen Workshop hier, ne? Einen Lichtworkshop machen wir wieder. Kann man auch mal gucken. Und auch ganz cool ist, wir machen hier einen Workshop, beziehungsweise ich mache hier einen Workshop Foto und Pferd. Sehr ideal für Partner, wenn jemand reiten möchte, gibt es einen Reitworkshop bei einer guten Reittrainerin und die andere Hälfte kann dann bei mir fotografieren lernen. Aber man kann sich auch solo anmelden. Also man kann auch nur den Reitkurs oder nur den Fotokurs buchen. Und ja, da könnt ihr dann auch mal Frieda kennenlernen. Kann ich euch mal Frieda zeigen? Machen wir schöne Landschaftsfotos, bisschen Porträt und natürlich halt auch die Pferdchen fotografieren.
Jo.
Schaut mal rein, happyshooting.de/workshop. So, und jetzt soll es um Fotografie gehen. Welche Themen haben wir denn heute?
Wir ermitteln heute wieder einen Gewinner. Und zwar diesmal den Gewinner der Halsaufgabe.
So soll es sein. Dann schießen wir Fotos.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Piu, piu, siehst du es doch, Fasching, Cowboy und so.
Ja, unbedingt.
Der Christian hat uns einen Link-Tipp geschickt zum, zu einer, ach nee, das war ja das.
Das ist das. Kannst
ich
ruhig weiter.
Ich gerade was durcheinander. Nee, du hast ja gerade was durcheinander gebracht. Du bist gerade einen nach oben gerutscht. Okay, das erklärt's.
Ich?
Siehst du?
Ich rutsche überhaupt nicht.
Da sind zwei zu dem Thema.
Ja.
Aha. Jonathan erzählt uns was über das Thema Astrofotografie.
Dann haben wir einen Location Scout zur Mandelblüte.
Die Mandelblüte ist schön. Frank hat eine Frage zum Thema Schärfentiefe und Offenblende.
Dann haben wir App-Tipps für das iPad. Das ist nämlich auch für Thomas, Fotografen interessant.
Richtig, der Thomas möchte ja noch einen kleinen Nachtrag wissen, noch eine kleine Zusatzfrage zum letztwöchigen Special zum Thema Scannen.
Jo, zwischendurch gucken wir mal, ob bei Twitter was reinkommt, obwohl wahrscheinlich alle noch im Koma liegen. Wir starten jedenfalls mit einem fleißigen Geräuschrätsel. Das hat uns der Tim geschickt.
Das klingt so ein bisschen klein und hektisch, so wie so ein Pinscher. So.
Ja, die Kleinen sind die bissigsten, ne?
Jo.
Ja, schönes Gerät.
Ja. Was heißt eigentlich noch im Koma? Obwohl, nee, stimmt. Heute ist ja Dienstag, wo wir das aufnehmen.
Richtig.
Das heißt, erst ab morgen ist ja wieder Ruhe.
Mhm.
im Karton, ne?
Ich weiß nicht genau, wie das hier so läuft, aber es ist so irgendwie Rosenmontagsumzüge und Dienstag ist dann irgendwie Fasching oder so, keine Ahnung.
Das ist übrigens hier in Tübingen echt klasse, weil eigentlich wird das schon so, naja, es gibt hier schon auch einen Umzug und so, aber eigentlich ist der Tübinger eher, ja, dem Tübinger ist das eher relativ egal. Und ich war am Donnerstag letzte Woche, war ich beim Arzt wegen Himalaya-Trip und so, mal Impfungen checken und so weiter. Und der war dann tatsächlich verkleidet.
Der Arzt?
Ja, der
Arzt. War der als Arzt verkleidet, oder?
Nee, der hat sich irgendwie so piratentechnisch aufgemacht. Ich bin leicht erschrocken, muss ich sagen.
Ja, super. Tja. Ich bin mal in der Klinik gewesen, als meine Weisheitszähne raus mussten. Und nicht nur, dass der Arzt Dr. Teufel hieß, sondern er super. Hatte vor an seinem Namensschildchen draußen zum Gang hin auch Fotos vom letzten Fasching, wo er tatsächlich auch als Teufel verkleidet war. Und der hat mir dann die Zähne gezogen.
Das ist ja auch naheliegend.
Ja. Hat auch Mut gemacht, als ich das gesehen habe.
Das bringt auch viel. Gut, gucken wir mal, was der Thomas uns geschickt hat.
Oh, der hat eine Frage zu deinem monströsen Dreiteiler, den du in einem Teil abgehandelt hast.
Ach du, so monströs war der ja nicht. Ich hab da ganz gutes Feedback dazu bekommen.
Ja, war auch super. War ja auch reichlich Frage-Antwort-Spiel. Also wer jetzt nicht weiß, worum es geht, letzte Folge hören, die 219, da hat Chris ganz viele Fragen beantwortet zum Thema, wie scannt man eigentlich Negative und was gibt's da so bei zu beachten. Ja, und da hat der Thomas uns, der hat das wohl auch gehört und der hat noch eine Frage hinterher geschickt. Der hat ganz viele Fragen geschickt und eine davon beschäftigt sich eben mit diesem Scan-Thema. Er schreibt: Angeregt durch die Sendung habe ich meinen Kano-Scan FS4000US entmoddet und angefangen, meine Schwarz-Weiß-Negative zu scannen. Bei der Gelegenheit bin ich am Testen von ViewScan, also VUE-Scan, und nun stellt sich die Frage nach dem Ausgabeformat. Aha, ich habe die Wahl zwischen RAW und TIFF. Das dürfte in diesem Kontext doch keinen Unterschied für die Nachbearbeitung machen, richtig? RAW hat nämlich den Nachteil, dass das Bild in Lightroom als negativ erscheint. Es gibt zwar Presets zum Umwandeln, aber danach funktionieren die Regler spiegelverkehrt. Sehr verstörend das. Es wäre mir also lieber, wenn ich mit TIFF arbeiten könnte, sofern das keine mir bisher verborgen gebliebene Nachteile hat. Fällt euch dazu was ein? Chris, ich übergebe dir das Wort.
Ja, also erstmal, ja, das ist toll. Lightroom hat keine eingebaute Funktion, ein Negativ zu machen. Das ist natürlich bei Schwarz-Weiß schwierig und das kannst du da mit der Tonwertkurve, die kannst du umkehren und dann geht das schon irgendwie, aber ja, dann funktionieren manche Regler eben andersrum. Das ist ein bisschen doof. Dafür ist es halt auch nicht gemacht.
Richtig.
Ja, jetzt schauen wir nochmal. Also ViewScan kann sowas wie ein RAW-File schreiben. Die nennen das auch RAW. Es ist aber wohl irgendeine komische Abart von RAW. Also Lightroom kann die anscheinend. Ich habe es noch nicht selber getestet, aber ich habe drüber nachgelesen. Und es scheint nicht ganz problemfrei zu sein. Also da scheinen irgendwie Korrekturprofile mehrfach angewendet zu werden. Also gibt's wohl ein paar Probleme damit. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt nur aus irgendwelchen Foren. Ich persönlich scanne eigentlich nach TIFF. TIFF ist ein sehr altes und gut definiertes Format. Der Scanner wird in der Regel eh nur einen Dynamikumfang schaffen, der in so einen TIFF-File reinpasst. Also insofern bist du mit der TIFF-Datei nicht ganz falsch. Die TIFF-Dateien gibt es dann wieder in verschiedenen Variationen. Es gibt welche mit interner und ohne interne Kompression. Das sind diese entweder ZIP-basierte oder LZH-basierte Kompressionen. Die sind verlustfrei. Das heißt, wenn die Software, mit der du das bearbeitest, die auch lesen kann, spricht nichts dagegen, die auch zu benutzen. Dann zu Bit-Tiefe. Du kannst dann meistens auswählen, ob du TIFF 8 oder 16 Bit scannen möchtest. Ja, also in der Regel scanne ich 16 Bit, macht natürlich dann doppelt so große Dateien. Also den Platz musst du schon haben. So eine TIFF-Datei mit 20 Megapixel, die hat dann auch schon einige Megabyte und zwar deutlich mehr als so ein entsprechendes RAW-File, weil die eben ja wohl mit Kompression vielleicht dann doch wieder ein bisschen runtergeht. Aber sie sind nicht klein, sie sind nicht unhandlich, die Dateien.
Ja, was bei den...
Nicht handlich, die Dateien.
Bei den RAW-Files der Kameras vergessen ja viele, das ist ja eigentlich nur ein Schwarz-Weiß-Bild mit einer Information, wie dieses Bayer-Mosaik aussieht. Deswegen sind die kleiner.
Ja, es sind eigentlich drei Schwarz-Weiß-Bilder sozusagen in einem Bild. Eigentlich,
aber eben also, nur in einem Muster gespeichert. Also es sind nicht wirklich dreifache Bildinformationen, wie wenn du jetzt ein Farbbild scannst.
Ja, und das RAW-Format der meisten Hersteller basiert auch auf dem TIFF-Format. Auch das muss man wissen. Mhm. Also intern ist das quasi das gleiche Format. Nur kann man es eben nicht als TIFF öffnen, weil noch ein paar andere Geschichten damit passieren müssen, bevor man es als richtiges Bild sehen
kann. Sieht sonst komisch aus.
Ja, schon richtig komisch. Also generell, TIFF, probier doch einfach mal aus, ob 8 oder 16-Bit für dich funktioniert. Ich weiß, dass ganz oft, also zum Beispiel so in der Druckvorstufe bei Zeitschriften und auch vielen Büchern wird oft einfach nur mit 8-Bit gearbeitet. Also insofern, die 16-Bit können dir vielleicht ein bisschen weiteren Farbraum geben, wenn du schwarz-weiß negative scannst und du schreibst, dass du schwarz-weiß negative scannst, dann hast du mit den 16-Bit eigentlich keinen richtig großen Vorteil mehr.
Okidoki.
So. Ich scanne trotzdem mit 16-Bit, weil ich irgendwo so ein bisschen paranoid bin.
Was man hat, das hat man.
So ungefähr. Und den Platz muss man natürlich dann auch haben. Tja, der Siggi schreibt uns: Hallo ihr beiden, euer Podcast ist immer noch super unterhaltsam und informativ. Bitte macht weiter so, mindestens 90 Minuten pro Woche bitte.
Oh, dazu übrigens hat der Michael Stahl gerade getwittert, er würde gerne einen 1,5-Stunden-Lauf machen, ob wir das bitte berücksichtigen können.
Na, ich hab jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Mal schauen, ob wir das hintimen können. Ja, Wünsche genau. Einfach hier abgeben, ob wir sie dann erfüllen, ist eine andere Frage.
Richtig, wir nehmen alle Wünsche gerne entgegen.
So, Siggi schreibt weiter: Um auch mal einen Beitrag zu leisten, habe ich hier zwei iPad-Apps, die ich jedem Fotografen dringend empfehlen kann. Der keine Lust hat, ewig auf Flickr zu wühlen, bis er gute Fotos findet, von denen er lernen kann. Diese Apps sind gratis, soweit ich mich erinnere. Einmal Live for iPad. 1000 großartige Fotos vom Live-Magazin, von Reportage über Travel bis zu Wildlife ist alles dabei. Und Eyewitness, hunderte Fotos vom Guardian, englische Zeitung, mit kleinen Fototipps vom Profi zu den Fotos auf Englisch, welche zumindest einige Konzepte wieder ins Gedächtnis rufen. Beide Apps bieten auch täglich neue Fotos. Ich nehme mir jeden Tag 10 bis 15 Minuten mindestens, um mir die Bilder anzusehen und zu lernen. Eine unerschöpfliche Kreativquelle. 3:1 Happy Shooting. Ja, das ist gut. Ja, das sind Fotos, die, also musst du ja so eine Zeitung, muss man sich ja so vorstellen. Da gibt es ganz viele Fotografen, die schießen Bilder zu verschiedenen Themen und dann gibt es da ein Picture Desk. Das sind dann Leute, die einfach dafür da sind, um auch Bilder entgegenzunehmen, auszusuchen und sicherzustellen, dass die Artikel mit den richtigen Bildern daherkommen. Jetzt haben die aber natürlich nur einen etwas begrenzten Platz, aber kriegen wirklich viele, viele Bilder, die sie verwenden könnten. Und die nehmen jetzt einfach teilweise die guten, besten Bilder und sagen, okay, das sind die, die uns richtig gut gefallen haben, die tun wir jetzt mal in diese Apps rein und geben sie einfach den Leuten zum Angucken. Und da sind teilweise richtig hammergeile Bilder dabei.
Ja.
Also wirklich starkes Material, geschossen von den Profis, die eben unterwegs sind. Es gibt da, glaube ich, sogar noch mehr. Ich müsste jetzt mal mein iPad rausholen, aber das habe ich nicht da. Es gibt noch mal so ein, zwei weitere Apps in dem Bereich, die auch von verschiedenen professionellen Quellen Bilder einfach nur vorzeigen.
Gibt zum Beispiel auch eine von National Geographic. Stimmt. Ich glaube, die kostet was. Die kostet irgendwie so um die 5 Euro oder sowas. Und da haben sie 50 Bilder rausgesucht, so 50 Top-Bilder aus den Magazinen, wo sie dann zu jedem Bild, wenn man es antippt, Hintergrundinformationen erfährt. Vom Fotografen, der das gemacht hat, wie das entstanden ist, welche Idee dahinter steckt, ja, wie das gemacht wurde und so weiter. Ich glaube sogar mit Videosequenzen und so Zeug. Soll auch sehr, sehr gut sein und auch auf dem iPhone laufen.
Also Tipps dazu von euch gerne auch nochmal in die Kommentare, Folge 220. Und da gibt es sicher noch mehr.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, und es ist ja wirklich einer der wirklich wichtigen Wege, sich Inspiration zu holen und einfach mal auch ein bisschen anzufangen, drüber nachzudenken, wie denn manche Fotos zustande kommen, indem man sich einfach Bilder von anderen Fotografen anschaut. Und da ist das schon richtig klasse Material. Man darf sich dann nur nicht entmutigen lassen, weil die zum Teil ja wirklich hammergut sind.
Ja, okay. Aber die haben ja auch mal klein angefangen, ne?
Klar.
Das darf man nicht vergessen. Also da kann ich immer wieder empfehlen, ne, DVD-Tipp, holt euch mal die DVD Kontaktabzüge. Da sieht man mal, was auch große Fotografen so anstellen. Und aus ja, welcher und Auswahl sie sich dann ihr eines Hammerbild aussuchen.
Und was für ein Mist sie teilweise machen.
Jo.
Ist auch gut, ja.
Also das bringt einen dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen und motiviert durchaus auch. Also kann ich sehr empfehlen. Mhm. Übrigens iPad, ganz kurz, nur das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, gab es ja hinterher direkt eine Keynote, ne?
Richtig.
iPad 2?
Richtig.
Hat das noch irgendwie, weil wir werden immer wieder gefragt, ob das irgendeinen Kontext hat, ob das auch für Fotografen interessant ist, jetzt mal abgesehen von solchen Apps, um sich Fotos anzugucken. Machst du viel damit, so auf, als Fotograf? Jetzt außer Vorzeigen?
Es ist für mich hauptsächlich Vorzeigeinstrument. Drauf bearbeiten tue ich sehr wenig. Das liegt aber unter anderem daran, dass ich mittlerweile einen kleinen MacBook Air mein eigen nenne, mit dem ich schon ein Weilchen, mit dem ich dann einfach, da habe ich dann meinen Lightroom drauf.
Und der sagt mir nichts.
Wozu denn noch? Ich will ja nicht protzen mit sowas.
Nein.
Nee, das ist einfach so, ich muss viel schreiben, ich sitze viel im Zug und da ist mal irgendwie hier 5 Stunden, da 3 Stunden und es ist einfach angenehmer, das Ganze so in einem Laptop-Paket zu haben, mit eben zum Beispiel Lightroom drauf und so weiter. Also damit kann ich etwas einfacher. Wieso weißt du das nicht? Den habe ich doch in Hannover dabei gehabt.
Den Air? Nein.
Ich glaube schon.
Nein, da hast du an meinem Notebook gearbeitet.
Ach so, stimmt, das war ja deiner. Ah, richtig. Na egal. Also auf jeden Fall ist damit für mich das iPad eher so zum Betrachter geworden, zum Konsuminstrument. Mhm. Und das iPad 2 wird da nicht viel dran ändern. Die Kamera im iPad 2 ist übrigens, so viel man mittlerweile weiß, für Fotos nicht wirklich gut geeignet. Nee, die sagen, es ist eine 720p High-Definition-Kamera. Das heißt, die macht 1280x720 Pixel. Das sind 1280x720. Das sind noch nicht mal ganz ein Megapixel. Nee, also
das ist irgendwie die Schiene von dem iPod Touch. Also sie haben da nicht die Kamera vom iPhone drin, die echt gut ist.
Genau, also denkt nicht, dass ihr da irgendwie so eine 5-Megapixel-Kamera mit ordentlichen Ergebnissen habt, sondern die ist für Video ganz okay. Das ist halt dann irgendwie wieder ein bisschen die abgespeckte Variante.
Dafür ist es dünner und leichter und so dünn, wie es jetzt ist, kann man es, glaube ich, auch anschärfen und dann Brot schneiden.
Und ein bisschen, ja genau, eine Stulle schmieren damit. Mhm. Also, und dann hinterher gleich als Tablett zum Servieren verwenden.
Also für Fotografen nichts wesentlich Neues dabei. Erzählt doch mal, ob ihr als Fotograf ein iPad nutzt und wie ihr es nutzt und wofür ihr es denn benutzt, jetzt im fotografischen Bereich. Würde mich dann ja doch mal interessieren, denn ich habe ja nach wie vor kein iPad und irgendwie fehlt es mir auch noch nicht wirklich. Würde mich mal interessieren. Also würde mich freuen, von euch mal was in den Kommentaren zu lesen. Wie habt ihr die Neuerung jetzt vom iPad 2 aufgefasst? Ist das was für euch? Fotografisch betrachtet.
Gut.
So.
Der Frank schreibt: Hallo Boris und Chris, mich beschäftigt eine Frage zur Schärfentiefe in Bezug zur Lichtstärke des Objektivs.
Na, dem man zu.
Ja, wenn ich bei einem lichtstarken Objektiv mit Offenblende, zum Beispiel 1.8, mit Blende 5.6 fotografiere,
also
er nimmt das 1.8er Objektiv und stellt es auf 5.6, habe ich ja bereits deutlich abgeblendet und erwartet deshalb eine höhere Schärfentiefe als bei Offenblende.
Korrekt.
Soweit richtig. Wenn ich nun mit einem lichtschwachen Objektiv ebenfalls mit Offenblende 5.6 fotografiere, also jetzt nimmt er ein Objektiv, was schon weit offen 5.6 hat, was nicht weiter aufgeht, ist die Blende ganz offen und ich erwarte eine geringere Schärfentiefe.
Falsch.
Eine geringe. Nun habe ich aber bei beiden Objektiven mit Blende 5.6 fotografiert, ist die Schärfentiefe beider Objektive mit Blende 5.6 fotografiert nun theoretisch identisch, Fertigungstoleranzen mal ausgeblendet. Oder hat das lichtstarke Objektiv abgeblendet auf 5.6 eine wesentlich höhere Schärfentiefe als das lichtschwache Objektiv? Wäre toll, wenn ihr kurz etwas Licht ins Dunkel bringen könntet und die Frage nicht im Bodensatz untergeht. Danke, Frank aus Hartmannsdorf.
Jo, ja, das kann ich doch beantworten. Also, du schreibst erstmal von Schärfentiefe. Also Schärfentiefe meint den Bereich im Bild, also in die Tiefe, in die dritte Dimension hinein, der scharf abgebildet wird. Also zum Beispiel bei einem Porträt, ist denn nur die Nasenspitze oder nur die Wimper scharf oder ist der ganze Kopf scharf oder ist sogar noch der Baum im Vordergrund und die Landschaft im Hintergrund auch noch scharf? Das wäre dann eine sehr hohe Schärfentiefe. Und da hast du recht, das wird über die Blende gesteuert. bei Blende 1.8 ist sehr wenig in der Tiefe scharf, also eine sehr geringe Schärfentiefe. Und bei Blende 5.6 ist etwas mehr in der Tiefe scharf, eine höhere Schärfentiefe. Es ist aber tatsächlich so, dass, gleicher Abstand zu deinem Motiv und gleiche Brennweite vorausgesetzt, alle Objektive bei 5.6 dieselbe Schärfentiefe haben. Denn die Schärfentiefe ist abhängig von dem Abstand zum Motiv, von der Brennweite und von der eingestellten Blende. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Objektiv bei 5.6 startet oder ob du es abblenden musst, um auf 5.6 zu gehen. Das hat für die Schärfentiefe keinen Einfluss. Man könnte zum Beispiel sagen, andersrum betrachtet nämlich, bei 5.6 habe ich eine bestimmte Schärfentiefe und ein anderes Objektiv, was du weiter aufblenden kannst, kann dann eben eine noch geringere Schärfentiefe erreichen. So rum wird da also ein Schuh draus. Was aber durchaus passiert ist, die ganz allgemeine Bildschärfe, also über das ganze Bild hinweg, die Abbildungsleistung als also solches.
Detailschärfe quasi.
Detailschärfe und Vignettierung, also die Abdunklung der Bildränder. Wenn du jetzt ein Objektiv hast, was eine Offenblende von 1.8 oder auch 2.8 hat, dann ist es normalerweise in diesem Bereich nicht unbedingt an seiner Top-Leistung. Es lässt halt relativ viel Licht rein und das ist auch für viele Fälle sehr gut und in der Regel sind die Bilder auch wirklich scharf genug für alles, was man damit so vorhat. Aber wenn man so 1 bis 2 Blendenstufen abblendet, da kommst du dann irgendwo so auf 4 oder eben 5, 6, dann wird die Detailschärfe einfach besser. Also das Objektiv hat einfach eine bessere Leistung insgesamt. Nichts mit der Schärfentiefe zu tun, sondern die ganz allgemeine Abbildungsleistung. Weniger Vignettierung, das nimmt dann ab. Du siehst feinere Details schärfer abgebildet. Du hast weniger chromatische Aberration, also weniger Farbsäume an Kontrastgrenzen und so weiter. Wenn du dagegen ein Objektiv hast, was bei Offenblende 5-6 schon hat, das heißt, das ist dann schon so eigentlich die Ausnahmesituation für das Objektiv, findet man häufig bei den günstigeren Telezooms am langen Ende, da sind die häufig bei 5-6, dann ist das eher so ein Kompromissbereich. Wie gesagt, Schärfentiefe identisch wie bei allen 5-6ern, aber du kämpfst mit so einer generellen Unschärfe über das ganze Bild. Mag vielleicht auch ein bisschen flauer aussehen, die Kontraste sind nicht so toll. Das heißt, hier musst du dann vielleicht nochmal abblenden, vielleicht auf 6.3, vielleicht sogar bis auf 8. Das hängt jetzt ein bisschen von der Leistung des Objektives ab, bis du dann ein richtig knackiges Bild kriegst. Aber wie gesagt, übrigens, nichts mit der Schärfentiefe zu tun.
Ja, ich habe übrigens kürzlich mit einem Bekannten, der hat mir da so seine neueste Errungenschaft gebracht. Das war ein, schlag mich tot, 28 bis 300, so ein Megazoom für 150 Euro oder für 200 Euro. Also ein relativ günstiges Objektiv mit super Brennweitenbereich. Und naja, es war halt so ein Ding, wo ich eigentlich so ein bisschen davor zurückschrecke. Und das haben wir kürzlich mal ausgetestet. Also einfach wollten mal wissen, was das Ding denn wirklich kann und haben dann eben verschiedene Brennweitenbereiche durchprobiert und verschiedene Blenden durchprobiert, um einfach mal zu gucken, wie ist die Detail-Performance von diesem Objektiv in verschiedenen Bereichen und sind dann auch am Ende an so einer Stelle, wo dann so die Kombination aus Brennweite und Blende ideal war, zu richtig geilen, knackigen Bildern gekommen. Also das war so an diesem Punkt, den Sweet Spot, genau. Da war das richtig, wirklich schön. Also von den Bildern, wo du echt sagst, wow, da kannst du das wirklich mit einem Profi-Objektiv aufnehmen. Mhm. Der Unterschied ist halt dann, dass sobald du diesen Brennweitenbereich und diese Blendenbereich verlässt, geht die Leistung komplett schon wieder zurück und das Ding wird eben wieder flau und leicht unscharf und so. Und das professionelle Objektiv, was dann allerdings auch ein Vielfaches von dem kostet, das ist in weit größeren Bereichen noch scharf und knackig und kontrastreich und so weiter.
Ja, im Grunde genommen bezahlt man mit seinem Geld die Größe oder den Umfang dieses Sweet Spots. Je größer der ist, desto teuer.
Genau, und es gibt so ein paar Objektive. Ich denke da zum Beispiel an meine gute alte Magic Drainpipe, das 80 bis 200, 2.8 von Canon, was nicht mehr gebaut wird, aber das Objektiv ist quasi ein einziger Sweet Spot.
Das ist auch eins der schärfsten Objektive, was die je gebaut haben.
Oder zumindest eins der schärfsten Zoom-Objektive. Das ist durchgängig quasi gleich gut. Bei 2.8 ist es ein winziges bisschen unschärfer, aber dann gehst du auf irgendwie 3.0 und dann ist schon wieder gut. Genauso gibt's von Nikon das auch eher auf der teuren Seite angesiedelte 24-70-28. Auch das ist quasi ein einziger Sweet Spot. Da kannst du also einstellen, was du willst, und die Leistung dieses Objektives ist fast an allen Stellen gleich gut. Also da musst du wirklich dich wirklich anstrengen, um da ein Bild rauszukriegen, was im Detail irgendwie unscharf wird oder so.
Wackeln zum Beispiel.
Ja, genau. Mit dem Presslufthammer die Kamera auf einen Presslufthammer bauen, so mit so einer Stativklemme. Mhm. Und dann den Presslufthammer als Stativ verwenden.
Finde ich eigentlich mal eine ganz coole Kreatividee.
Ja, mit dem kleinen Nachteil, dass du wahrscheinlich hinterher die Kamera, dass wenn du die schüttelst, dass die dann rasselt.
Naja, nun, aber ich meine, man muss auch mal Opfer bringen für ein schönes Bild. Ja, also ich hoffe, Frage geklärt. Finde ich, einfach nochmal nachfragen. Und ihr seht, also keine Frage ist zu leicht oder zu schwer. Wir nehmen hier alle Fragen gerne entgegen und soweit das halt in unseren Möglichkeiten steht, beantworten wir die natürlich auch gerne.
So, und nach dem nächsten Punkt schauen wir da mal kurz bei Twitter rein. Es ist wirklich ruhig heute.
Es ist ruhiger, ja.
Ruhiger, wirklich, dass die alle.
Kann auch sein, dass die alle feiern sind.
Nee, die müssen alle den Hangover auskurieren.
Das kann schon sein. Aber jetzt haben wir ja noch was für euch, nämlich das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Das ist auch so ein Jingle, den man mit dem Kater nicht gerne auf den Ohren hat, ne?
Vor allem nicht so laut wie ich gerade. Ich muss da immer so die beiden Stöpsel aus den Ohren nehmen und so ein bisschen weghalten. Wir sind unterstützt von Enjoyer Camera. Enjoyer Camera, unser Leib- und Magen-Unterstützer. Und diesmal reden wir über ein Produkt, was wir schon mal in der Sendung hatten, aber was dermaßen wahnsinnig toll ist, dass wir es einfach nochmal bringen. Und zwar ist es das X-Wrap. Es schreibt sich X-WRAP. Und ist was, um Dinge einzuwickeln. Hier, ich mach mal Lärm damit. Das knistert hier so ein bisschen.
Das klingt wie Material aus der Weltraumforschung.
Das hast du aber schön gesagt, weil das ist ja auch so. Es ist ein quadratisches Tuch, beziehungsweise ein Mehrschichttuch. Das hat also auf der einen Seite so ein weiches, flauschiges Material. Auf der anderen Seite ist so ein Netz und dazwischen ist so eine kupferfarbene, glänzende Folie. Und Enjoyer Camera schreibt auf der Website, die X-Wraps bieten ihre Kamera und Ausrüstung den perfekten Schutz. Die Schutzhüllen sind gepolstert und fangen Stöße und Erschütterungen optimal ab. Für die X-Wraps wird das Corrosion Intercept verwendet, ein spezieller Kunststoff, der auch in der Raumfahrttechnik Anwendung findet. Die Intercept-Protector-Fasern aus diesem Kunststoff schützen die Ausrüstung vor Witterungseinflüssen und Korrosion durch korrosive Stoffe in der Luft. Ihre Ausrüstung ist bestens geschützt. Ja, so viel von der Website. Das Material, also ich sag mal, was da drin ist, ist mir eher zweitrangig, aber es polstert die Kamera schön. Und was du tun kannst, ist, du kannst deine Kamera da drauflegen, kannst das dann quasi einwickeln. Das Ding hat an allen vier Ecken jeweils so einen Klettverschluss. Und auf der Rückseite eben dieses flauschige Material. Und dann kannst du so das quasi so einmal drumwickeln und dann hinten festmachen. Und das von beiden Seiten. Und hast du so ein Päckchen geschnürt. Mhm. Das ist für die ganz interessant, die eben nicht mit der großen Kameratasche verreisen wollen, sondern mal irgendwo einfach ein Objektiv in die Tasche werfen wollen oder die Kompaktkamera in die Tasche werfen wollen und es trotzdem schützen wollen. Oder man will es einfach zu Hause so aufbewahren, dass dem Zeug nichts passieren kann. Diese X-Wraps gibt es in verschiedenen Größen. Ich glaube 30x30, 40x40 und 50x50 Zentimeter ist also für alle Größen geeignet. Es gibt noch eine zweite Ausführung davon, und zwar die Mikrofaser-Ausführung. Da ist das Ganze, nochmal schauen, dass ich das hier mal kurz aufmache. Das sieht dann aus, das sieht dann so hellblau aus, auch wieder mit vier Ecken. Da ist auf der Rückseite wieder dieses flauschige Material, auf der anderen ein entsprechendes Mikrofasermaterial, was dann neben dem Schutz ja auch noch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich gleich noch die Kamera putzt, wenn man es bewegt.
Ich finde das ganz cool. Ich habe da einen alten Blitz mit eingewickelt und ganz früher noch, als ich keinen Fotorucksack hatte für die Fotoausrüstung, als wir die Workshops noch in Tübingen hatten, da bin ich mit so einem handelsüblichen Rucksack rumgelaufen und habe einfach Objektive und Zweitbody in so Geschirrtücher eingewickelt, da reingeschmissen, und das ging aber man durfte dann halt nicht so richtig doll die Tasche irgendwo gegendotzen oder aufsetzen.
Ja,
man
musste ein bisschen aufpassen. Und die Geschirrtücher, die bleiben ja dann auch nicht bei der Kamera. Und
nee, hier hast du eben das wickelte sich dann immer mal wieder ab. Also es ging halt so zum lose Reinlegen, aber wenn du ein bisschen drin rumgewühlt hast in der Tasche, dann wickelt sich das von alleine aus. Und bei diesen X-Wraps ist das ganz cool, wenn man die halt so über die spitzen Ecken zusammenwickelt, dann kannst du quasi hinterher, wenn du jetzt ein Objektiv drin hast, einfach oben so eine Lasche aufreißen und dann ist das ja wie so eine kleine Objektivköcher, wie so ein Objektivköcher. Dann ziehst du das Objektiv raus und schiebst hinterher wieder rein. Geht eigentlich ganz cool.
Also ich nehme jetzt schon seit mehreren Jahren immer mehrere von diesen Dingern mit in Himalaya, jetzt im April dann auch wieder, weil es ganz einfach, ich will da keinen dicken Fotorucksack mitnehmen, sondern das ist eben so ein Trekkingrucksack und dann habe ich noch irgendwie ein Ersatzobjektiv und vielleicht noch irgendwie ein paar Batterien oder so und das Zeug wird da drin eingewickelt und dann kommt das hinten in den normalen Trekkingrucksack und gut ist. Und dann schreit das auch nicht glaumig und so. Sondern nee,
es ist auch generell zum Packen echt die beste Lösung. Ich habe wirklich lange gesucht nach irgendwie einem Rucksack, weißt du, wo du nicht nur deine Fotoausrüstung, auch mal ein bisschen mehr Ausrüstung reinkriegst, aber zusätzlich eben auch mal eine Jacke noch mit reinpacken kannst, wenn es dann eben doch mal anfängt zu regnen oder wenn es abends kalt wird und vielleicht noch mal irgendwie was zu trinken oder irgendwie so. Und das gibt alles so Sachen und dann ist das Daypack zu klein, weil dann für die Fotoausrüstung Platz ist. Oder die Fotoausrüstung Platz ist zu klein, weil fürs Daypack ist so viel Platz. Also in dem Fall wirklich würde ich es machen, wie du es machst im Himalaya. Ich würde einfach einen stinknormalen Rucksack nehmen oder eben einen Rucksack, der so groß ist für das Zeug, was ich brauche. Und dann solche X-Wraps nehmen, Objektive, die ich mitnehmen will, da rein und einfach alles in den Rucksack reingestopft und passt. Und da passiert dann auch nichts mehr dran.
Finde ich schon cool. Und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, Folge 220. Und wer generell einfach mal 5% sparen möchte bei einer Bestellung bei Enjoy Your Camera, der kann das auch tun. Die Hörer von Happy Shooting bekommen 5% auf alle Bestellungen, auch auf so ein X-Wrap. Und die Informationen, wie er da rankommt, bekommt er auf enjoyyourcamera.com/happyshooting. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir kurz das hier, bevor wir zu Twitter gehen. Der Location Scout kommt diesmal von Roland und er schreibt uns: Hallo ihr zwei, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Hörer da draußen, denn ich möchte euch auf die Zeit der Mandelblüte entlang der deutschen Weinstraße in Rheinland-Pfalz aufmerksam machen, welche immer zwischen März und April stattfindet, also ganz aktuell. Dem Besucher bietet sich für ein paar wenige Tage ein besonderer Anblick, der sich auf jeden Fall fotografisch festzuhalten lohnt. Hier ein interessanter Link dazu. Es gibt sogar ein Video- und Fotowettbewerb. Da könnt ihr mal reinschauen auf www.mandelblüte-pfalz.de. Und da habe ich mal drauf geguckt und die Webseite schreibt da unter anderem, Zitat: Auf dem Pfälzer Mandelpfad können Sie dann dem rosafarbenen Band des Frühlings durch die Pfälzer Weinlandschaft folgen. Von Bad Dürkheim bis nach Schwalgen-Rechtenbach im Süden der Pfalz, fast schon an der französischen Grenze. Lassen Sie sich betören vom frühesten Frühling in Deutschland, von rosarotem Blütenzauber, von den Weinen der Pfalz und dem Charme der Pfälzer Rebenlandschaft. Ja, er schreibt weiter: Vielen Dank für euren klasse Podcast. Liebe Grüße, Roland. Ja Mensch, Mandelblüte fotografieren, warum denn nicht?
Ja, Pfalz ist eh wunderschön und
könnte man doch auch so mal ein schönes Hörertreffen da organisieren eigentlich.
In der Pfalz.
Ja, warum denn nicht? Da hier Mandelblütenstraße sozusagen, Weinlandschaft und so.
Also, hättest du ein bisschen früher anfangen müssen.
Ja, ach nur komm, das geht da irgendwie um den 20. rum los oder so.
Ja, haben wir denn Pfälzer Zuhörer? Schreibt doch mal was in die Kommentare, vielleicht kann sich da ja irgendwie, vielleicht trifft sich da ja mal so ein kleiner Haufen.
Genau, also wenn sich da ein paar Hörer treffen, organisiert das doch einfach mal. Geht ins Forum hier, happyshooting.de/forum, da gibt es extra eine Rubrik für solche Hörertreffen. Ganz wichtig, immer im ersten Beitrag den aktuellen Stand, Datum, Uhrzeit und so weiter reinschreiben, dass man immer sofort sieht, woran man ist. Ja, vielleicht treffen sich ein paar von euch und dann schnappt ihr mal einfach ein Handy und nimmt ein kleines Audio-Boo auf, das ihr mit Knollepolle taggen könnt.
Boah, jetzt hast du aber viel untergebracht.
Ja, nochmal zurückspulen, nochmal alles anhören.
Jo, dann gucken wir jetzt mal kurz auf Twitter.
Aber unbedingt.
Wie gesagt, alle sind im Karnevalskoma, aber sind doch ein paar reingekommen. Zum Beispiel Michael Stahl, ich weiß immer noch, Michael Stahl, egal. Inwieweit stellen heutige Amateurfotografen eigentlich eine Bedrohung für Profis dar? Fotojournalismus mal außen vor. Ja, genaue Zahlen habe ich keine, aber es ist schon so, dass die schiere Menge an guten Digitalkameras mit guter Auflösung und guter Bildqualität natürlich vielen Amateuren heute Werkzeuge in die Hand gibt, die sie früher nicht in die Hand nehmen konnten, weil die zu teuer waren. Und damit kommen natürlich auch mehr Bilder auf den Markt und auch vermehrt Bilder auf den Markt von Leuten, die nicht unbedingt viel Geld damit verdienen müssen, weil sie es als Hobby machen, weil sie es nebenher machen. Insofern ist das schon eine Bedrohung. Ich vergleiche es mal immer so ein bisschen mit dem Tonstudio-Sterben. Man hat ja auf der ganzen Welt hat man so über die letzten 10, 20 Jahre viele Tonstudios aufgeben, hören und sehen, weil die ganzen Tools plötzlich für den Normalverbraucher erschwinglich geworden sind und weil da auch viele Leute natürlich dann recht schnell was dazu lernen konnten. Wenn man die Tools hat, dann kann man auch was damit lernen. Und insofern, also eine Bedrohung ist es, wie groß die wirklich ist, kann ich nicht sagen. Letztendlich werden ja viele von denen auch wieder zu Profis und verdienen ihr Geld damit. Ich denke mal, es ist so ein Wandel gerade. So zwischen zwei Generationen passiert da gerade was.
Also ich sehe das ja auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich ja nun auch als Amateur angefangen habe und inzwischen das eben auch gewerblich laufen habe, aber nicht davon leben muss. Ich versuche trotzdem, mich jetzt nicht zu billig zu verkaufen, um da eben auch den Markt nicht kaputt zu machen, auch meinen eigenen Markt nicht. Da täte manch ein Amateur auch gut dran, weil merkt euch, auch wenn ihr gute Fotos abgibt, wenn ihr die verschenkt oder euch wirklich unter Preis verkauft, weil ihr glaubt, ihr braucht es nicht, wenn ihr irgendwann mal vorhabt, da richtig Fuß zu fassen und vielleicht euren Job zu kündigen und das zu machen, dann habt ihr in eurem Umfeld den Markt für euch schon mal komplett versaut, weil von heute auf morgen plötzlich höhere Preise nehmen, das werden die Kunden nicht so richtig akzeptieren, weil dann gibt es nämlich den nächsten Amateur, der das billiger macht. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich sehe das aber durchaus mit einem lachenden Auge, weil da teilweise von den Amateurfotografen extrem gute Qualität kommt und die treten den alteingesessenen Profis mal wieder so ein kleines bisschen in den Hintern und zwingen eben auch die Profis mal aus ihrer Komfortzone rauszukommen und sich mal weiterzuentwickeln oder ihr Spektrum an Angeboten mal weiterzumachen. Es geht halt nicht mehr, dass du heute irgendwie ein Fotogeschäft aufmachst und sagst, ja, kommt alle her, wenn ihr ein Passfoto braucht und davon lebe ich dann. Das reicht einfach nicht mehr, sondern man muss schon ein bisschen was leisten. Und normalerweise ist der Unterschied immer noch da, dass der Profi wirklich auf Kommando liefert. Und viele Amateure, nicht alle, aber viele Amateure schaffen das nicht, sondern die machen eben genau die Fotos, die sie machen wollen, wo sie Spaß zu haben, und das machen sie richtig verdammt gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Firma kommt und sagt, Mensch, kannst du mal unsere Immobilien schießen, oder irgendeine Schreinerei sagt, Mensch, kannst du mal hier unsere Werkstücke fotografieren für die Webseite, dann kriegt er das vielleicht nicht hin, weil das eben nicht so sein Gebiet ist oder weil er da keine Lust dazu hat oder so. Das ist immer noch so ein kleiner Unterschied. Es gibt da wirklich Ausnahmen und das sind, meine ich, auch immer die dann irgendwann sich damit doch auch mal selbstständig machen. Also ich sehe es gespalten, aber überwiegend positiv.
Jo, Angbor 3D, Mamiya RZ67 oder 645, ein guter Einstieg ins analoge Mittelformat? Fragezeichen. Ja, klar. Also ich habe mit der 645 angefangen, wobei es gibt sowohl bei RZ67 gibt es drei Modelle, die 645, da gab es, die wurde auch sehr lange gebaut, da gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle dazu. Aber ich denke mal, wenn du da einigermaßen günstiger an eine rankommst, ist das mit Sicherheit ein ganz guter Schritt, erstmal so, um das Wasser zu testen, um den Zeh ins Wasser zu halten. Das gilt allerdings auch für jede andere Mittelformatkamera. Also da gibt es auch die zweiäugigen, die Rolleiflex und die Yashica Mate, die Nachbaukamera. Da gibt es ja einige, mit denen man das einfach mal ausprobieren kann. Aber Mamiya 645, RZ67 sind beide richtig amtliche Kameras. Musst du nur gucken, dass du natürlich auch eine kriegst, die gut funktioniert.
Der Pixelfetisch hat hier eine Frage, und zwar: Wie viel PPI/DPI im Lightroom-Export einstellen? Erklärung zu DPI/PPI bei Digicams bitte. Hatte ich auch gerade diese Woche schon wieder zwei Anfragen zu dem Thema. Ich
Das ist ein Thema, über das extrem viel Verwirrung herrscht.
Kurioserweise gerade in Agenturen und Druckereien. Das erstaunt mich immer wieder. Also, pass auf. Ein Pixelbild, also ein digitales Bild, egal wo es gemacht wurde, egal mit welcher Software, mit welcher Kamera, völlig egal, hat Pixel. Da sind wir uns alle einig. Und zwar Megapixel in der Regel. Und vorhin haben wir gerade wieder über eine Kamera gesprochen, die 1280x720 hat, nämlich in diesem neuen iPad. Das sind die Pixel. Die sind da, physikalisch. Mehr gibt es nicht. Zum Glück aber auch nicht weniger. So, jetzt kannst du diese Pixel nehmen und kannst die drucken. Jetzt kannst du natürlich im Druck entscheiden, wie groß du dieses Bild drucken möchtest. Du kannst das auf eine Briefmarke drucken oder du kannst das auf eine Hauswand drucken. Da sind wir uns soweit auch einig, ne? Kannst du einfach, wenn du das Ganze auf so ein auf eine Desktop-Publishing, ne, so ein Pages oder PageMaker oder wie sie alle heißen, wenn du es da drauf ziehst, dann ziehst du es halt so groß, wie du es haben willst. Das können die Druckereien auch und das können die Agenturen auch. So, jetzt ist es so, dass du ja nicht mehr Pixel kriegst, wenn du es größer ziehst und du verlierst auch keine Pixel, wenn du es kleiner machst. Jedenfalls, wenn die Software das gut macht. Was sich dabei aber ändert, ist die Pixels per Inch. Das heißt, wie viele von diesen Pixel werden auf einen Inch, also 2,54 cm gedruckt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein 10x10 Pixel Bild hast und du druckst das mit 10 Pixel pro Inch, dann kriegst du ein Bild, was genau 1 Inch mal 1 Inch groß ist. Soweit so klar. Druckst du das jetzt mit 20 ppi, mit 20 Pixeln pro Inch, dann ist es nur noch ein halbes Inch mal ein halbes Inch groß, wird also kleiner gedruckt. So, jetzt kommen viele Agenturen und sagen, wir brauchen das Bild mit 300 dpi. Ich will jetzt nicht noch auf die Dots per Inch eingehen, das hat was mit dem Druckverfahren zu tun und wie viele Druckpunkte dann tatsächlich auf einen Inch gedruckt werden. Da kann man dann auch wieder ausrechnen, je nach Druckverfahren, wie viel Pixel das denn nun wieder entspricht, keine Ahnung. Da muss ich jemanden fragen, der sich da tiefer mit der Materie auskennt. Aber die sagen, ich will das mit 300 dpi haben. So, was machst du jetzt? Du hast ein Bild, das hat Pixel. Du kannst ihm jetzt dieses Bild geben in der vollen Auflösung mit allen Pixeln, die du hast, so wie es aus der Kamera oder aus deiner Bearbeitung rausgekommen ist, dann haben sie die volle Qualität zur Verfügung. Es kann aber sein, dass Photoshop oder eine Software deiner Wahl in den Datei-Header die Zahl 72 reingeschrieben hat oder 96 DPIs. Jetzt gibt es halt Software in Agenturen, die öffnen dieses Bild und sehen dann da eine 72 drin und dann macht das Wosch. Und dann geht dieses Bild quasi komplett über die Doppelseite und weiter drüber hinaus, weil diese Software dieses Bild in dieses Desktop Publishing so einfügt, wie groß es halt gedruckt werden würde, wenn es mit 72 dpi gedruckt würde. Nun könnten die das kleiner ziehen, wollen sie aber vielleicht nicht. Oder es gibt Software, die sagen schon beim Einfügen, oh, das Bild hat nur 72 dpi, das reicht für unseren Druck nicht. Dann melden sich bei dir und sagen, die brauchen das mal mit 300 dpi. Dann ist deine einzige Aufgabe, in diesen Header eine 300 reinzuschreiben. Sonst nichts. Keine Pixel umrechnen, gar nichts.
Das ist ein reines Metadatum.
Ja, da steht nur eine Zahl, wie diese Pixel interpretiert werden hinterher. Eine gute Agentur macht das selber. Die, die etwas verwirrt sind, da macht man das halt dann gerne. Ja, das ist halt der Hintergrund dabei. Pixels per Inch. Die Verwirrung ist groß bei dem Thema. Ha, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Jo.
Achso, beim Lightroom Export ist es, glaube ich, so, wenn du da eine 300 einträgst, macht er genau das. Das heißt, exportiert es in voller Größe und schreibt nur in den Header diese Zahl da rein.
Ja, Tobi452, habt ihr Tipps, wie man beim Aussortieren der Fotos in Lightroom härter zu sich selbst sein kann und so mehr Bilder wegwirft? Das passt auch zu Moondragons Frage, wie kann man den Perfektionismus beim Arbeiten der eigenen Fotos überwinden? Also sprich A, wie schafft man es dann irgendwann zu entscheiden, das Bild mag ich nicht und schmeißt weg? Oder wie schafft man es irgendwann einen Strich zu ziehen und zu sagen, so jetzt reicht's, ich bin jetzt fertig mit dem Bild, weil... Naja, das ist eben das digitale Arbeiten. Man kann es immer noch mal ändern, man kann es immer noch mal rückgängig machen. Man schafft nicht wirklich Tatsachen, sondern man hat so ein weiches Gebilde, an dem man halt immer noch ein bisschen schrauben kann, wenn man möchte. Ja, wie machst denn du das?
Also da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze bei mir. Nämlich den einen, wenn ich das privat für mich mache und den anderen, wenn das Auftragsarbeiten sind. Oder sagen wir mal anders. einer Auftragsarbeit, wenn ich jetzt gezielt weiß, ich mache jetzt hier, weiß nicht, Porträtfotos oder so, die halt eine gewisse Qualität auch liefern müssen, dann mache ich halt vorher sowieso eine Auswahl der Bilder, die ich haben will. Also wo es nicht gezwinkert, wo es nicht unscharf, wo sind die technisch guten Fotos, wo stimmt das Licht. Und dann habe ich in der Regel vorher schon auch durch Absprache im Kopf, wie das Bild aussehen soll, wie es bearbeitet werden soll. Und da ist man halt dann irgendwann auch mal fertig. Im Zweifel, wenn man mal auf die Uhr guckt und sich dann überlegt, also muss ich jetzt hier diese Nuance noch, die siehst du im Druck dann eh nicht mehr, lass es weg. Es gibt so Fälle, wo ich halt privat fotografiere, wenn ich rein für mich unterwegs bin, da gibt es fast kein Fertig für mich. Da habe ich halt beim Fotografieren eine bestimmte Idee im Kopf, meistens, manchmal aber eben auch nicht. Da mache ich einfach nur Bilder und überlege mir dann hinterher, was man daraus machen könnte. Und das sind so diese Bilder, die hole ich mir immer wieder mal vor. Also ich setze mich dann ran, dann habe ich meistens ein ganz natürliches Ende, einfach durch die Uhrzeit. Also der Blick auf die Uhr stoppt mich dann irgendwann einfach mal oder die Müdigkeit. Aber das sind Bilder, die hole ich mir auch nach einem Jahr nochmal vor und arbeite an denen weiter und habe sie immer noch nicht veröffentlicht. Das passiert. Und es gibt diesen Fall, wie ich ihn jetzt wieder hatte, wenn ich am Wochenende auf einer Veranstaltung bin und Fotos mache. Da habe ich keinen konkreten Auftrag dafür, aber alle freuen sich, dass ich komme. Und diese Fotos möchte ich hinterher verkaufen. So, und dann komme ich hinten nach Hause und habe dann so vom Tag 500 Fotos mitgebracht. Und da ist es jetzt wirklich rein ein Entscheidungskriterium, in möglichst kurzer Zeit die möglichst besten Bilder rauszusuchen. Ich habe dann ein Zeitlimit, das heißt, ich will maximal die Zeit, die ich beim Shooting gebraucht habe, hinterher nochmal reinstecken. Sonst rechnet sich das für mich irgendwann einfach nicht mehr, dann kann ich es bleiben lassen. Und dann gehe ich ganz, ganz schnell durch Lightroom. Ich suche halt die technisch perfekten Fotos raus. Ich suche die emotional perfekten Fotos raus, wo einfach ein Moment gut getroffen ist, auch wenn er ein bisschen unscharf ist. Und habe so innerhalb kürzester Zeit die Auswahl von 500 auf vielleicht 250 Fotos eingeschränkt. Also sagen wir mal so die Hälfte runter. Und dann gehe ich nochmal durch diesen ganzen Bilder. Also die erste Auswahl mache ich mit diesem Pick, mit dieser Flagge. Und dann gehe ich nochmal sehr schnell durch, kann mir jetzt etwas mehr Zeit lassen, dennoch, weil es ja weniger Bilder sind, und gehe mit der 1 und der 0 durch, also ein Sternchen setzen oder kein Sternchen setzen, und suche nochmal von diesen 200 Bildern die raus, die ich auch wirklich online stellen will. Und da kommt es eben darauf an, dass von dieser Veranstaltung möglichst ein Gleichgewicht besteht zwischen den abgebildeten Personen oder in diesem Fall auch Pferden, damit jeder eben mal zu sehen ist in einer schönen Situation bei der Arbeit mit und an dem Pferd. Und da filter ich dann nochmal, weil im ersten Durchlauf sind viele Dubletten drin, ne, wo man eine Serie vielleicht geschossen hat oder wo man innerhalb von 5 Minuten denselben Prozess fotografiert hat. Dann versuche ich halt nicht 5 Bilder zu behalten, sondern ein, maximal 2 von der Situation. Und dann bin ich dann halt hinterher raus mit, ja, lass es irgendwas zwischen 100, 150 Bilder sein. Also fliegen nochmal so 50 bis 100 raus. Und Bearbeitung geht dann genauso. Ich weiß vorher, welcher Stil gewünscht ist. Das ist entweder abgesprochen oder in diesem Fall kenne ich einfach die Klientel. Und dann versuche ich die halt in diesem Stil zu bearbeiten. Die herausragenden Bilder, dann nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber wie gesagt, Limit ist die Zeit maximal hinterher, die ich auch beim Shooting gebraucht habe. Und dann ist auch mal Schluss. Und das habe ich dann von Chris irgendwann mal gelernt, der mir auch irgendwann mal gesagt hat, man muss nicht immer 100% liefern, manchmal reichen auch 80%, weil diese 20% hinten, die sieht kaum noch einer. Also
ja, nicht nur, dass sie kaum einer sieht, sondern jeder hat ja da so seine eigene Skala. Also deine 100% sind ja nicht meine 100%.
Ja, und exakt.
Das Thema ist ein klasse Thema. Ich will das auch nur kurz 2 Sachen dazu sagen. Also für mich gibt es 2 Dinge. Zum einen ein relativ hartes Regiment, wenn ich mit vielen digitalen Bildern heimkomme. Also mein Prozess, durch den ich durchgehe und sage, jetzt wird erstmal markiert und dann wird erstmal gesternt und dann wird erstmal geguckt, was die 3-Stern-Bilder machen und vielleicht gucke ich dann irgendwann auf die 2-Stern-Bilder. Also ich bin einfach sehr hart mit mir ins Gericht und zwinge mich dann auch am Schluss, vielleicht auch erst nach einer Woche oder so, diese ganz unten markierten Bilder, die ganz schlecht markierten Bilder, auch wegzuwerfen. Also die Löschtaste zu drücken und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Man wird da auch mal irgendwann süchtig danach, kann ich fast versprechen. Die andere Möglichkeit aber, die ich persönlich für mich entdeckt habe, hat bei mir auch wieder mit der Analogfotografie zu tun. Wenn ich analog fotografiere, dann nehme ich mir ja quasi schon mal von vornherein die Möglichkeit, da noch viel damit zu machen. Das heißt, ich treffe im Vorhinein schon eine Entscheidung über durch die Wahl des Films und durch die Wahl der Kamera und des Objektivs treffe ich im Voraus schon eine Entscheidung, was für einen Stil ich da haben möchte, was für einen visuellen Stil ich haben möchte. Und interessanterweise ist es hinterher dann relativ einfach, weil man ist ja quasi so ein Stück weit an seine Entscheidung gebunden. Man kann zwar noch ein bisschen mit den Kontrasten spielen, also man kann schon noch ein bisschen nachbearbeiten, aber das Medium führt dann schon so ein bisschen dazu, dass man eben weniger macht. Und trotzdem habe ich mehr Bilder hinterher übrig, die ich auch gern vorzeige. Also Beispiel, ich war jetzt am Wochenende in Farnborough in der Nähe von London. Da war ein Hörertreffen von Tips from the Top Floor und da gehe ich so circa einmal im Jahr hin und weil es einfach eine klasse Gruppe dort ist. Und dann war da eben, hatte ich mich vorher entschieden, ich nehme mal nur analog mit. Mhm. Und habe dann zwei Filme mit, also 220er Filme, so Rollfilme mit jeweils 12 Bildern und einen 35mm Film mit 36 Bildern verschossen dort. Das waren so 50 bis 60 Bilder, die ich an diesem Wochenende gemacht habe. Alle einigermaßen bewusst. Ein paar auch nur Schnappschüsse. Speziell dann mit der Kleinbildkamera ist es ein bisschen leichter, 36 Bilder, dass man da mal so ein paar einfach so ein bisschen verschießt. Und habe die dann entwickelt, nachdem ich wieder da war, und sie gescannt. Und ja, bin dann letztendlich mit circa 20% von diesen Bildern so glücklich, dass ich sie auf Flickr getan habe.
Jawohl.
Also 20% ist schon für mich schon eine ganz ordentliche Ausbeute.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein guter Schnitt.
Ja, tfttf.com/farnbro, ich link da mal hin. Farn, F-A-R-N-B-O-R-O-U-G-H. Da ist eine kleine...
Wie man spricht halt.
tfttf.com, farnbro. Kann man mal sehen. Also das ist für mich auch so ein Ding da. Und das Interessante ist, durch dieses sich zwingen mit diesem Analogen, durch dieses sich dazu zwingen, das zu akzeptieren, was man eben macht, lernt man es dann auch irgendwann wieder im Digitalen. Also ich habe dann quasi auch beim Digitalschießen, fällt es mir leichter, dann einfach zu sagen, okay, so habe ich das und viel mache ich da einfach nicht mehr dran.
Hm. Ja. Du, zum Thema Lightroom haben wir hier noch zwei Dinger, die könnten wir vielleicht gleich parallel dazu abhaken, dann ist mir das Lightroom-Thema auch durch. Und zwar Apographon fragt zu Lightroom 3. Beim Import von DNGs wird kurz das JPEG der Kamera gezeigt und dann erst das RAW. Kann man die Kameraentwicklung retten? Jein. Direkt im RAW geht es nicht, weil deine Kamera ja irgendwelche Einstellungen auf das RAW fährt, um eben diese Vorschau in dieses DNG einzubetten. Das ist auch das Bild, ist ein JPEG, was du auch hinten auf dem Kameradisplay angezeigt bekommst. Und wie das gemacht wird, das ist natürlich ein mehr oder weniger gehütetes Geheimnis von dem Hersteller. Das kannst du dann genauso kriegen, wenn du den RAW-Converter dieses Herstellers benutzt. Also von Nikon gibt es das ja und von Canon, für die Canon-Kameras genauso. Dann sieht das eben auch so aus wie auf dem Display. Lightroom kann das nicht und auch Aperture und wie sie alle heißen, können das nicht, weil die ja nicht genau wissen, wie die mit diesem Bild umgehen. Die machen also quasi eine eigene Entwicklung. Du kannst jetzt natürlich in Lightroom dir ein Preset basteln. Da gibt es auch schon einige fertige. Bei Lightroom musst du mal gucken. Entwicklungsmodul ganz unten unter Kalibrierung. Da kannst du so, wie sagt man dazu, Bildstile einstellen von der Kamera. Das ist auch abhängig davon, wo...
Ja, das sind diese Kalibrierungen, diese Kamerakalibrierungsgeschichte.
Genau. Da kann man dann so sagen, ja, hast du an der Kamera, hast du da eher neutral eingestellt oder hast du da Porträt eingestellt? Und dann versuchen die das so ein bisschen zu imitieren. Geht ganz gut, ist nicht perfekt. Kannst du natürlich ein eigenes Preset basteln und das auf deine Bilder anwenden. Oder aber du schießt in der Kamera RAW und JPEG, also beide Bilder, und stellst in Lightroom ein, dass du beide Bilder getrennt behandeln möchtest. Dann bekommst du halt das RAW und das JPEG parallel, ich glaube sogar auf einem Stack, importiert. Und dann hast du halt immer das RAW, JPEG, so wie es aus der Kamera kommt, als Vergleich, um dich darin hinzuarbeiten sozusagen, wenn du dir so ein Preset mal selbst erstellen möchtest.
So, und gibt's nicht auch Tools, mit denen man aus dem RAW-File das eingebettete JPEG extrahieren kann?
Oh, das gibt's, also, glaube ich, ja.
Da bin ich mir fast sicher, dass es sowas gibt. Da gibt's so Software, die ich glaube, Breeze Browser kann das und schlag mich tot. Also da muss man einfach, geht mal auf Google. Also wen das interessiert, nur ist das eben manchmal recht klein.
Richtig.
Manchmal kann man es einstellen, manchmal ist es auch recht klein, weil das halt nur für den Preview herhalten muss. Aber das ist entweder einstellbar oder halt Kamera-Standard. Aber wer das wirklich dann das eigentliche Vorschau-JPEG retten möchte, kann das unter Umständen noch extrahieren. Mhm.
Und dann hat hier Jan Nikolai 7 auch eine Frage zu Lightroom, nämlich wie exportiere ich die Bilder in Lightroom von meinem alten PC auf meinen Mac? Das ist eine gute Frage, weil ich
mir das weiß, ist ganz einfach. Nee, das ist ganz einfach.
Lässt sich das Format lesen?
Ja, natürlich. Das ist völlig kompatibel. Du exportierst, also auf Englisch weiß ich, Export as Catalog. Du markierst quasi die Bilder.
Du willst mir sagen, dass der Katalog auf Windows einfach rüber kopiert wird auf Mac und dann da geöffnet wird?
Du exportierst Export as Catalog.
Ja.
Und dann sagst du hier mit allen Bildern und so exportieren. Also mit allen Negativen steht da, glaube ich. Also da meint er dann die Raws damit und die Previews und alles einfach zack rüber. Und sagst dann dort auf deinem Lightroom auf dem Mac Import from Catalog und er holt sich das rüber. Natürlich, klar.
Achso, du kopierst aber nicht die Katalogdatei auf den Mac und öffnest die dann.
Das würde ich zum Spaß vielleicht auch erstmal ausprobieren.
Müsste man mal ausprobieren.
Ne? Vielleicht klappt das sogar. Aber eigentlich müsste das sogar theoretisch funktionieren. Also meines Wissens sind die völlig binär kompatibel und kannst du einfach...
Also wenn man die Katalogdateien nicht rüber kopieren kann, also kopieren kann man sie schon, aber wenn sie sich dann nicht öffnen lässt, dann hätte ich es jetzt auch übers Netzwerk versucht mit Import from Catalog.
Ja, aber meines Wissens sind die völlig kompatibel. Hm. John Ferrer hat noch eine Frage. Gibt es 2011 vom Trek in Tibet, Nepal Live-Berichte? 2019 hat es ja noch nicht so mit Live funktioniert. Naja, 2009 hat es halbwegs funktioniert. 2010, letztes Jahr war es ein bisschen schwieriger, weil wir in Tibet waren und aus Tibet kommst du quasi kaum raus. Ich habe es ja ein paar Mal versucht. Wir hatten dann so eine Möglichkeit, ein bisschen zu twittern über jemanden, der auf seinem Handy so einen Datenplan hatte. Über China Mobile ging so ein bisschen was. Aber so, ich habe zweimal versucht, hier MP3-Dateien rüber zu schicken als E-Mail-Anhänge aus irgendeinem Hotel. Ja, und die sind einfach sang- und klanglos in der chinesischen Firewall verschwunden. Nicht mal irgendwie zurückgekommen, sondern einfach weg gewesen. Mhm. Also, was wir allerdings haben werden, das haben wir auch die letzten zwei Jahre gehabt, war immer diesen Tracker, der uns quasi unsere Position anzeigt. Also das ist so ein kleines Teil, was John mit sich rumträgt und was alle halbe Stunde unsere Position an Satelliten funkt. Und da wird wieder online so eine Karte auf den neuesten Stand gebracht. Und soviel ich weiß, haben wir das dieses Jahr auch wieder mit dabei. Also wenn wir dann mal irgendwie 14 Tage etwas stiller werden, während wir in Tibet sind, und während wir eben hinter der chinesischen Firewall sitzen, werden wir zumindest sichtbar sein, wird zumindest unsere Position sichtbar sein. Also wer uns da verfolgen will, der kann quasi die Route mitverfolgen. Und ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen, so die ein oder andere Nachricht rauszuschicken und Hallo zu sagen.
Und dann möchte ich noch erwähnt haben von PM Matthias, keine Frage, aber ein dickes Lob an Happy Shooting. Mein war kaputt und der Umtausch war kein Problem. Macht weiter so.
Sein was war kaputt?
Ich glaube, da ist auch die Tastatur noch kaputt. Die solltest du vielleicht auch nochmal
umtauschen. Mein war kaputt. Nee, mein ist eigentlich ganz okay.
Mein war kaputt.
Ja, also ich
konnte. Aber der Umtausch war kein Problem.
Das ist doch die Hauptsache.
Schön.
Matthias, schreib mal einen Kommentar, was kaputt war.
Ja, eben.
Nicht, so, das war's jetzt erstmal von Twitter. Jetzt schauen wir mal kurz.
Nicht kaputt ist der Himmel. Der existiert schon seit Myriaden von Jahren. Die Wissenschaft streitet sich, ob es in 7 Tagen erschaffen wurde oder vielleicht doch aus dem Nichts entstanden ist.
Ich glaube, die Wissenschaft streitet sich da nicht
wirklich. Jeder, der sich Wissenschaft nennt, streitet sich darüber. Hauptsächlich über dem großen Teich. Was man aber damit machen kann, egal wie schnell es entstanden ist, man kann es fotografieren. Und wie das so funktioniert, das sagt uns der Jonathan zum Thema Astrofotografie.
Hallo lieber Boris, hallo lieber Chris. Oft werdet ihr ja gefragt, ob ihr noch irgendwas zur Astrofotografie sagen könnt. Ich habe mir gedacht, nachdem wir eine eigene Sternwarte haben, erzähle ich mal kurz was. Bei einer eigenen Sternwarte, es ist eine sehr große Computer- und Hardware-gestützte Fotografie, bei der nachgeführt, ausgewertet und weiteres wird. Kurz zum Prinzip, man hat ein Hauptprodukt, das fürs Foto gemacht wird mit einer speziellen Astrokamera, die dann doch auch einiges kostet, und ein kleines Zweitrohr, durch das ein Stern anvisiert wird, in kurzen Abständen Fotos gemacht wird und aus der Verschiebung wird die Nachführung bzw. die Korrektur der Nachführung berechnet vom Computer, dann genutzt. Aus diesem Prinzip schafft man es, unter einem Pixel Abweichung zu bleiben. Ein Pixel abweichen pro 5 Sekunden. Das ist schon sehr, sehr gut und ist hinterher eigentlich nicht mehr zu sehen. Das braucht man, weil man mehrere Fotos macht und ein Foto durchaus 20 Minuten belichtet werden kann. Und zwar dann macht man auch noch mehrere Filteraufnahmen, das heißt rot, grün, blau etc. Das heißt, insgesamt kann ein Foto, für ein Foto kann man schon mal 3 bis 5 Stunden belichten. Und wenn es nichts wird, ist es natürlich ärgerlich, nur falls die Montierung falsch gelaufen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, kann man da auch kleine Montierungen nehmen, mit denen man ins Feld geht. Nur reichen die zum Fotografieren leider nicht. Zum visuell Schauen, das heißt zum Durchschauen, reichen die allemal und sind auch top. Sie fahren von alleine die verschiedenen Sterne an, so dass man auch kein Problem hat, etwas zu finden. Das könnte man meinen, packe ich meine Kamera oben drauf, fotografiere, aber dazu reicht es nicht, da ich auch mit der normalen DSLR doch 30 Sekunden oder länger belichten sollte. Und hier fängt es schon an, Schlieren und Eiern zu machen, weil es einfach zu ungenau ist. Jetzt gibt es aber eine kleine Montierung, die heißt AstroTrek. Die wiegt unter 2 Kilo, also sehr handlich. Kann man auf jedes festere Stativ schrauben, sollte aber wirklich ein sehr stabiles Stativ sein. Diese richtet man dann genau auf den Polarstern mit Hilfe eines Polsuchers aus, den man leider extra erwerben sollte oder auch muss. Die Genauigkeit hängt sehr davon ab, wie genau man auf den Polstern trifft. Wenn man ihn doch genau trifft, kann man einfach auf einen beliebigen Kopf dann oben drauf, zum Beispiel einen Kugelkopf, die Kamera stecken und viel Spaß beim Fotografieren haben. Danach sollte man natürlich mehrere Aufnahmen machen und diese dann zusammenbauen. Allerdings ist es eigentlich kein großer Aufwand. Betrieben wird die mit 12 Volt Gleichstrom, das heißt einem kleinen Bleiakku oder auch einer Autobatterie. Und man kann durchaus tolle Effekte erzielen oder auch richtige Fotos mit einem richtig tollen Wow-Effekt, wie Chris jetzt sagen würde. Die ist auch nicht so teuer, also natürlich kann man das jetzt nicht sagen, also Montierung und Polsucher zusammen ungefähr 580 Euro, sagen wir mal 600. Allerdings, wenn man das mit der normalen Astrofotografie bzw. Artikeln vergleicht, ist das schon sehr günstig. Falls es dann doch genauer werden sollte, braucht man dann eigentlich den Justagekopf, das heißt einen Kopf mit Einstellschrauben, den man ganz, ganz fein einstellen kann, um auch wirklich den Polstern zu treffen. Der schlägt dann aber auch nochmal mit rund 300 Euro zu Buche. Also kommt man dann doch auf was. Allerdings sehr leicht, kann man im kleinen Koffer mitnehmen und einfach mal gucken. Das heißt, wer jetzt nicht wirklich Astronom ist oder Astrofotos machen möchte, für den ist es durchaus ein Blick wert. Ich habe noch einen kleinen Blogartikel mit Bildern dazu geschrieben. Da kann man das sehen. Da stehen auch weiterführende Links zu Webgalerien bzw. zum Forum, wo Bilder dargestellt werden und das Prinzip beider Systeme, also einer echten Sternwarte und der vom AstroTrek, so heißt die Montierung, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, ist dort erklärt. Ihr seht auch ein Bild, dass man wirklich nur ein kleines Stativ braucht. Ach ja, die AstroTrek ist natürlich auch noch stark genug, um ein kleines, leichtes Teleskop zu tragen, mit dem man dann auch visuell schauen kann. Dafür gibt es sogar auch noch einen Ausgleicharm mit Ausgleichgewichten, allerdings ist der natürlich, muss man den auch wieder erwerben. Die Links, wie gesagt, in meinem Blogbeitrag. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch mit dem Audiokommentar, dass das klappt, da ich doch öfter Ärger hatte. Und sonst viel Spaß bei der Show. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Das war ja mal geil. Chris, bist du noch da?
Ja, ich sollte vielleicht unmuten, dann bin ich wieder da.
Super.
Ich rede hier mehr wundfusselig. Nee, ich dachte, während dem Audiokommentar mache ich mal hier Ruhe, weil, ja, so halt. Ja, nee, ist klasse. Also, das ist.
Also, ich habe jetzt richtig Lust gekriegt. Ich will so eine AstroTrek und so einen Polsucher haben.
Jetzt bin ich ja bei astrofoto.de mal gerade hin und habe mir mal angeschaut, dass also der AstroTrek selber steht hier neues Styling, 1 Kilo leicht, also der ist wohl leichter geworden noch.
Das ist ja nix.
AstroTrek stellt die dritte Generation der beliebten Reisemontierung vor. Also man nennt das eine Montierung, das habe ich jetzt auch mittlerweile gelernt. Die revolutionäre Scherenmontierung wurde um eine Auto-Guide-Schnittstelle erweitert. Somit sind exakt nachgeführte CCD-Astroaufnahmen bei längeren Brennweiten, größer 600 mm, längst kein Problem mehr. Ja, man muss wahrscheinlich trotzdem viel damit üben. Die kostet inklusive Versand 468 Euro.
Mhm.
Der Polsucher, da steht der AstroTrek Polsucher mit beleuchtbarem Fadenkreuz für Nord- und Südhimmel. Die Magnethalterung erleichtert feinfühliges Drehen bei der Justage. Kostet 115 Euro.
Mhm.
Dann gibt es eine Polhöhenwiege zum exakten Einstellen des Breitengrades, die solide Basis für die AstroTrack, bla bla, ideal für schwere Kameras und langbrennweitige Objektive. Das Ding, ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht, aber es scheint wohl auch nicht...
Schwere Kamera, lange Brennweite, habe ich beides, ja, also brauchen gut, wir.
Gut, 325 Euro obendrauf.
Okay, nehmen wir.
Dann gibt's noch einen, ja, wie auch immer, also da gibt's dann irgendwo das Paket, das Travel-System mit AstroTrack, beleuchtetem Polsucherfernrohr, Batteriehalter, Polhöhenwiege, dem Head, das ist also irgend so ein Stativkopfteil, so ein Teil obendrauf, inklusive Gegengewichtsstange mit zwei Gewichten, also dass man da auch mal Sachen drauf tun kann und die nicht gleich irgendwie in Schwierigkeiten kommt mit den Getrieben und so, nehme ich an. Ultraleichte Säule, extra Tagetasche für Säule, Wiege und Montierung. Ich glaube, da ist das Stativ selber noch nicht dabei. Das Paket kostet dann zusammen 1572 Euro. Also musst dich darauf einrichten, da auch ein bisschen Geld liegen zu lassen. Was man davon wirklich braucht und was nicht, kann ich jetzt nicht mal sagen, weil ich bin ja kein Astrofotograf, aber...
Aber das kann der Jonathan sagen. Also wenn da noch Fragen sind, hat er auch angeboten, der steht gerne für ein Interview bereit oder beantwortet auch so noch weitere Fragen. Also da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich finde das Thema nämlich ganz spannend und es ist tatsächlich so, dass man wirklich keine super teure Kamera braucht. Also ich habe ja jetzt auch schon gelernt, dass viele von diesen Astrofotos mit ganz einfachen Webcams gemacht werden, weil dann durch die Teleskope sowieso nur ein ganz kleiner Bildkreis hinten rauskommt. Aber an der Montierung darfst du nicht sparen, weil das ist einfach tatsächlich so, wenn die nicht exakt nachführt, dann hast du ein Wischi-Waschi-Bild. Wenn die Montierung die Last nicht tragen kann, dann reicht irgendwie schon ein ganz, ganz schwaches, laues Midsommer-Lüftchen und alles ist verwackelt und kommt ins Schwingen und so. Also du brauchst da wirklich was Grundsolides, was wirklich vernünftig auch läuft. Das lohnt sich da nicht irgendwie zu viel zu sparen. Also ja, also das mit dem AstroTrack klingt jetzt aber zu dem, was ich sonst so gesehen habe, gar nicht so schlecht.
Jo,
also ja, drüber nachdenken.
Ist in jedem Fall interessantes Thema.
Ist ja bald wieder Weihnachten.
Jetzt wissen wir zumindest, also das scheint ja nach der Aussage gerade so eines der Go-To-Geräte zu sein für die Astrofotografen, zumindest für die einfacheren Geschichten. Tja, schade, dass diese Montierungen mit diesen Teleskopen, mit automatischer Suchfunktion und so, dass die nicht genau genug sind.
Da sind wahrscheinlich wirklich nur fürs Beobachten mit dem Auge gedacht, weil dafür reicht's halt, ne?
Tja, gut.
Gut zu wissen. Ja, oder
klasse.
Weil da haben wir ja mal auf der Fotokina, haben wir mal so ein Gerät gesehen, was er mal eingeschaltet hat und sich dann so schön mit dem Motor bewegt hat und sowas. Hätte ich jetzt gedacht, dass man da einfach eine Kamera drauf schnallt. Schade.
Tja, so, jetzt kommen wir zum Thema.
Erklärt aber auch, warum die so günstig sind. Naja.
ja, irgendwas muss man sparen. Wahrscheinlich sind nur Plastikzahnräder drin und so.
Wahrscheinlich.
Jetzt kommen wir aber zum Thema Fotos.
Fotoschießen.
Schießen. Also jetzt
im wirklichen Sinne.
Betonung auf Shooting.
Und es ist jetzt nicht gemeint, das Thema hatten wir schon mal mit dieser Fotobooth, wo man auf dem Jahrmarkt einfach mit dem Luftgewehr ein Ziel treffen muss, um dann eine Kamera auszulösen, die dann einen fotografiert, wie man gerade dieses Foto schießt, sondern dieses Konzept jetzt noch vereinfacht.
Ja, ein Künstler namens Rudolf Steiner hat ein Projekt gestartet. Der Christian schreibt, Pinole interessiert mich nicht, aber den Link bzw. die zugehörige Ausstellung im CO Berlin will ich dir nicht vorenthalten. Rudolf Steiner, Pictures of me shooting myself into a picture. Also schieße mich selbst in ein Bild. Und zwar, was der gute Rudolf Steiner macht, ist, der baut eine Lochkamera, eine Pinhole-Kamera ohne Loch.
Richtig, er baut eigentlich nur eine Kiste, wo er dann ein Stück Film reintut.
Ja, und ich nehme mal an, auf der anderen Seite irgendwie ein lichtdichtes Papier oder irgendeinen dünnen Karton oder so. Und dann nimmt er ein Luftgewehr und dann schießt er ein Loch in dieses Ding. Und in dem Augenblick wird es natürlich auch belichtet.
Und auch kaputt gemacht.
Also
hat ein Loch dahinter. Film.
Du siehst dann ein Bild von einem, also recht unscharf, weil dieses Projektil aus dem Luftgewehr hat ja eine gewisse Größe. Man kennt die ja, diese Dinger, die haben ja so ein paar Millimeter Durchmesser. Also er schießt dann ein verhältnismäßig großes Loch in dieses Ding rein. Und damit wird der Film belichtet und schießt dann aber auch hinten gleich wieder ein Loch in den Film rein, weil das geht ja da durch. Und ja, dann entwickelt er die. Und das ist ein Projekt, was irgendwie total spaßig ist. Also man sieht immer ihn sehr unscharf. Und man sieht dann auch immer ein Loch an der Stelle, meistens, wo er das Gewehr hat. Das macht dann eben die Geometrie dann. Und ja, Finde ich klasse, weil es halt dann doch dieses Fotoschießen mal wieder sehr, sehr wörtlich interpretiert. Und das ist sicher was sehr Einmaliges. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen.
Ich möchte mal wissen, wie lange er da ruhig stehen bleibt, dass man überhaupt sieht. Weil wenn er jetzt abdrückt und sofort hinrennt und das
Loch zieht. Also das kommt wahrscheinlich A, auf die Umgebung an, sprich wie viel Licht da ist, und B, auf die Empfindlichkeit vom Film. Also ich könnte mir vorstellen, bei so einem 3mm Loch, 4mm Loch, da hast du natürlich schon relativ kurze Belichtungszeiten mit einem normalen 100er Film, aber wenn du da vielleicht einen 25er Film oder so reinmachst, dann kannst du da schon was.
Ja, ich meine nur, weil er sieht nicht so transparent auf diesen Bildern aus, weißt du? Das muss ja vom Verhältnis, muss er ja länger da stehen, als er braucht, um da wegzugehen und das Loch wieder dicht zu machen.
Vielleicht hat er ja jemanden, der in der Nähe so mit der Kugelsicher am besten
steht,
der
Kamera
steht.
Vielleicht hat jemand die Kamera auf dem Kopf.
Und dann muss er, genau so, Wilhelm Tell, und dann muss er eben ganz schnell nach der Belichtungszeit das Ding von vorne und hinten, auch hinten zu machen, weil da ist ein Loch drin.
Ja.
Ja.
Ja, das ist eine coole Idee. Und ein dazu passender Tipp kommt von Bernd, nämlich auch zum Thema Fotoschießen. Hallo ihr beiden. Bin seit Jahren regelmäßiger Happy Shooting-Hörer. Danke für die tolle Arbeit. Habe da etwas in einem alten Buch über russische Kameras gelesen, das eventuell für eine Fußnote in der nächsten Episode taugen könnte. Als Buchtipp kann das leider nichts, weil ich eben gemerkt habe, dass das Buch scheinbar nicht mehr zu einem vernünftigen Preis zu haben ist. Da ist hier ein Link zu Amazon, da kostet das Buch irgendwie mal locker irgendwas um $200 oder so. Auf Fotosafaris wahrscheinlich das Highlight. Vielleicht baue ich mir sowas Ähnliches aus meiner alten 400D. Und da kommt noch ein Link zu einem Bild. Ja, gemeint ist damit ein Griff für die Kamera, der eben wie ein Gewehr funktioniert. Also richtig mit so einem, wie nennt sich denn das, Schaft oder so? Keine Ahnung, was man halt an die Schulter anlegt, so aus Holz, und dann richtig mit dem Abzug, den man mit dem Zeigefinger betätigt, und da macht man das Bild. Da hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal einen Link. Ich weiß nicht, ob das dieses hier war. Ich glaube nicht. Denn ich meine, es gab zum Beispiel von Novoflex auch mal so eine Halterung für die alten Analogkameras, dass man eben so Fotos schießen konnte. Da konnte man dann auch irgendwie relativ schnell mit Scharfstellen und so. Irgendwie ganz witzig, ja. Könnte man jetzt gut kombinieren mit dieser Lochkamera.
Ja, nee, es sieht dann auch richtig nach Schießen aus.
Dann könntest du ja quasi damit, wenn du das jetzt kombinierst mit Kugel und Fotoapparat und dieser Lochkamera, dann könntest du ja ein Foto davon schießen, wie du gerade ein Loch in die Lochkamera schießt, was ein Foto von dir macht. Ich bin verwirrt.
Also interessant ist, die Kamera, also diese Gewehrkamera ist FS2, und auf der Website, das ist so ein Link, da linken wir auch hin, da steht dann auch, wer die benutzt hat. Some high-ranking party officials, also Parteioffizielle, der NVKD, später dann eben auch als KGB bekannt, und die Rote Armee. For use with observation posts and deep recon, going behind enemy lines, making shots of enemy strongholds. Also sie haben damit dann auch tatsächlich im Feindesland die Bunkeranlagen und so weiter fotografiert. Nicht schlecht.
Tja. Weiße Bescheid, wa? Ja,
ich
bin mal gespannt, wer jetzt gewinnt, denn wir haben einen Gewinner zu ermitteln. Wir haben eine Halsaufgabe aufzulösen.
Jo, auch diesmal hatten wir wieder einen ganzen Hals voll Leute, ne?
Die konnten den Hals wieder nicht voll kriegen.
Nee, echt nicht.
Achso, was verlosen wir eigentlich?
Halsmaul, okay.
Warte mal, lass mich mal meine Wunderkiste gucken.
Das hat er nicht gehört. Boris rennt zur Wunderkiste. Schüttel, rassel. Also wenn du nichts hast, ich hätte ja noch was.
Ich hab was.
Ah, du hast was, gut. Ah. Nicht reinfallen in die Kiste, okay?
Der Würfel ist weggefallen. Ich habe hier...
wir haben es, da bin ich wieder. Ich habe hier, und zwar ist das dieser Kamera-Strap von Trekking. Dieses Safari-System, weißt du? Hatte ich doch vorgestellt. Schön geschwungener Kameragurt, schönes Haltesystem eigentlich. Schön entlastend für Rücken und so. Ja, das ist der einfache, der Kamera-Strap. Und den würde ich sagen, hauen wir jetzt raus. Und das Luxusstück, das habe ich dann noch hinten liegen, dieses große Safari-System, was sich wie so ein Rucksack trägt, das gibt es heute nicht zu gewinnen. Das würde ich sagen, heben wir uns dann für nächstes Mal auf.
Alles klar.
So machen wir das. So, wie viel haben wir denn?
Dann legen wir es mal los. Wir haben 51 qualifizierte Teilnehmer. Langsam spricht sich's rum, dass es hier was zu gewinnen gibt.
Ja, schöne Aufgabe. Dann würde ich sagen, darf ich diesmal anfangen?
Ja.
Gut. Ich habe 30.
Ja, dann hat sich das schon erledigt.
Das ging
die
schnell,
30 von Glockenblume.
Habe ich hier auch.
Das Bild heißt Bottleneck und ist ein, ja, ist ein Flaschenhals. Ist eine Flasche und die in, ja, eine blaue Flasche, blaues Glas. Was an sich erstmal ja nicht wirklich was Besonderes ist, aber das Ganze ist jetzt hier in einem Spektakel von Farben eingebettet. Wir haben im Hintergrund so eine Holzgeschichte. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was das da unten ist. Irgendwie so ein Glasteller oder irgend sowas.
Ich bin mir gerade über die Perspektive überhaupt nicht im Klaren.
Ja, die Perspektive ist eine ganz interessante. Ich weiß nicht genau, wie die Perspektive funktioniert, aber Tatsache ist, wir haben es hier wirklich mit einem Feuerwerk an Farben zu tun. Wir haben das die blaue Flasche, wir haben Gelbtöne, also wirklich diesen Blau-Gelb-Kontrast. Dann haben wir rote Bereiche in dem Bild und grüne Bereiche und die verlaufen so ineinander. Und das Ganze ist aber eigentlich nur der Hintergrund. Also das sieht ziemlich wild aus und macht so von den Farben her richtig toll was her.
Ja, also das ist spannend, definitiv das auf LSD entstanden, dieses Bild. Das ist
naja, so schlimm würde ich es nicht sagen.
Wahrscheinlich nein, das ist aber schon nachdem, kräftig. Das ist
wahrscheinlich ist es entstanden, nachdem Benutzer Glockenblume diese Flasche geleert hat.
Ja, genau.
Und was da vorher drin war, wissen wir nicht. Die sieht auf jeden Fall irgendwie aus wie ein, ich weiß auch nicht, nicht so wie eine normale Flasche. So ein bisschen eckig und ein bisschen komischen aufgeblusterten Hals. Naja,
sieht sehr orientalisch irgendwie aus.
Jedenfalls sind da die Farben sind das Ausschlaggebende an dem Bild, ganz klar. Also da definitiv wird wirklich mit Farbkontrasten gespielt und mit ein bisschen mit der Perspektive gespielt.
Ein bisschen ist gut. Also ja. da würde mich nochmal ein Making-of-Bild zu interessieren. Also es ist wirklich kaum eine solide Farbe da, es sind alles Farbverläufe. Mir scheint das auch mit HDR gespielt zu sein.
Ziemlich
spannend finde ich das. Also das, ja.
Das Einzige, was mich so ein bisschen aus dem Tritt bringt bei dem Bild, das ist dieses runde Glasteil im Hintergrund.
Ja.
Das irgendwie so ein bisschen unmotiviert dahängt. Also das.
Mag das vielleicht eine Collage aus zwei Bildern sein?
Glaube ich nicht.
Weil die Flasche ist ja eher so schräg von unten fotografiert.
Ja, aber
und das
Flasche
Fenster
und
im Hintergrund ist eher von oben.
Aber die Flasche und der Hintergrund verbinden sich. Also ich glaube, das ist schon ein Foto.
Oder die Flasche vielleicht frei Hand gehalten im anderen Winkel. So quasi schräg über die Flasche fotografiert.
Ich würde auf jeden Fall dieses komische Glasteil da im Hintergrund irgendwie, ja, ist mir das ein bisschen, das will ich so ein bisschen wegschubsen oder gerade schubsen oder erklärt haben, was das ist. Also irgend so ein komischer Teller oder, na, man weiß es eben nicht.
Man weiß es nicht.
Also das ist so ein bisschen so, nee, aber der Rest so mit den Farben, das kommt schon richtig schön knallig. Also, Glockenblume, F.A. Ecker steht ja noch. Du hast gewonnen und darfst uns eine E-Mail schreiben an info@happyshooting.de. Schreib am besten in den Titel Gewinner, Halsaufgabe, dann finden wir das am schnellsten. Mhm. Und dann bekommst du dieses...
Vergiss nicht, deine Anschrift dazu zu schreiben, damit ich dir diesen tollen Gurt auch zuschicken kann.
Das hilft, ja.
Dann...
Willst du noch eins besprechen?
Ja, es gibt nämlich von John Fehrer ein Bild, das sich da nennt Smiles. Das ist eine Collage aus Polaroids und solchen, die es werden wollen. Also er hat da echte Polaroids und in der Nachbearbeitung zu solchen gemachten miteinander kombiniert. Und zwar hat er Teile von Gesichtern genommen. Man sieht eigentlich immer nur Mund und Hals. Ja, und eben Lächeln. Smiles eben. Und das eben von ganz jungen Babys mit Schnuller bis hin zu älteren Gesichtern. Ein sehr spannendes Projekt. Fand ich auch jetzt so als Kreativtipp unbedingt mal erwähnenswert. Also schnappt euch doch einfach mal so ein Thema. Moni hatte das auch mal in der Monis Motivklingel. Auch immer hörenswert.
Ja.
Das zum Thema Sammlung. Sucht euch doch mal ein ganz kleines Thema raus. Ein so ein Pick. Und dann macht ihr mal nur Fotos zu diesem Thema, nehmt euch vor, wie viele ihr davon machen wollt, zum Beispiel 30 oder 24 oder irgendeine schöne Zahl. Und dann macht doch mal so eine schöne Collage aus diesen Dingern. Also so eine Kleinigkeit, so ein Mund und ein Hals wie hier so für sich alleine, naja. Aber als Sammlung ergibt es wieder ein großes Ganzes und diese Bilder ergänzen sich gegenseitig und werden zu einem Gesamtkunstwerk. Finde ich sehr, sehr gelungen.
Das ist schon lustig, das anzugucken, weil weil man es eben nicht gewöhnt ist, von Gesichtern eigentlich nur den Mund und den Hals zu sehen. Also da ist ja nicht mal mehr die Nase drauf und geschweige denn die Augen.
Mhm. Er hat und, auch den einen Ausreißer drin mit der rausgestreckten Zunge.
Das macht unglaublich Spannung, dieses Bild, weil es eben, weil man eben mehr sehen möchte. Mhm. Und das Ganze dann irgendwie gleich 18 Mal. Finde ich klasse, super. Also John, geiles Projekt. Finde ich sehr spannend. Ich habe auch noch was rausgesucht. Mhm. Und zwar von now.is Organic Bottleneck.
Ja, den habe ich hier auch.
Das ist ziemlich am Anfang. Das war die Nummer 3 auf unserer Liste.
Korrekt.
Finde ich einfach ein sehr schönes, abstraktes Bild. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es entstanden ist, aber es sieht aus wie zwei so Glasstreifen, die so gedreht sind. Und ist eher auf der abstrakten Seite das Bild. Sieht auch wahrscheinlich, können wir auch vorstellen, dass das digital irgendwie gespiegelt ist oder digital gedreht ist.
Ich vermute,
wegen das den ist ein wegen den Lichtreflexen, wegen den Lichtreflexen. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich verstehe das Bild, juhu. Es ist ein Triptychon, klar, logisch. Es sind drei Bilder und die äußeren sind die gleichen und das innere ist irgendwie gespiegelt, gedreht. Es ist A verwirrend, B hochinteressant. Also es ist ein Bild, wo man hinguckt und dann nochmal hinguckt, dann nochmal hinguckt.
Es ist extrem einfach und abstrakt.
Es ist total simpel eigentlich und man erklären bringt eigentlich auch nichts. Deshalb mache ich danach mal noch einen Link in die Shownotes. Und es ist einfach nur ein simples, einfaches Bild, was aber sehr wirkungsvoll ist, weil es eben so simpel und einfach ist. Und das zeigt sehr stark angeschnittene Teile von Flaschen.
Ich würde ja vermuten, das waren zwei Aufnahmen und links und rechts ist es jeweils gespiegelt und das in der Mitte ist halt in einem Bild nochmal gespiegelt.
Ich kapiert, dass das schwarze Senkrechte, dass das Striche sind und nicht die Kante von dem Objekt. Kann man sich verarschen lassen. Nee, finde ich gut. Also ist wirklich so ein...
Das wirkt ja auch wie die Kante vom Objekt, weil es ja in dieser geschwungenen Form aufgeht. Das ist wirklich äußerst gelungen an den Bildrand gesetzt. Das ist wirklich raffiniert gemacht. Mhm. Also können wir nur verlinken, kann man nur zeigen. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, wo wir schon dabei sind und Überstunden machen, von SG Berlin gibt es ein Bild mit dem Titel Ist Hals Karneval? Also ist halt Karneval, ist Hals Karneval, also etwas gedehnt vom Titel her. Was wir da sehen, ist auch ein Triptychon und zwar auch wieder Unterseite vom Kopf, also Mund, Kinn, Halspartie bis hin zum Brustbereich. Und links und Mitte sehen wir Frauen und ganz rechts einen Mann. Kurioserweise sind aber die beiden linken Bilder von den Damen eher männlich, obwohl sie einen nackten Oberkörper haben. Denn ganz links die Frau, die rasiert sich gerade und zwar nass.
Auch hier wieder übrigens alle drei Bilder unter der Nase geschnitten.
Ab dem Mund abwärts bis zur Brust. Und also wie gesagt, die ganz linke Dame rasiert sich nass. Die mittlere hat eben so eine Krawatte um. Eigentlich auch eher männlich, wobei damit laufen ja auch schon Frauen rum. Und ganz rechts der Herr mit sehr behaarter Brust und mit behaartem Kinn, mit so einem 5-Tage-Bart. Der hat aber so eine schöne plüschige Boa um und hat eine Perlenkette um. Also ist sehr weiblich getrimmt. So das Gegenstück zu diesen beiden anderen Bildern. Das fand ich eine äußerst gelungene Idee und eben auch fotografisch sehr gut umgesetzt mit einer schönen weichen Ausleuchtung, die nicht vom Motiv ablenkt. Also es ging ihm dann nicht um das effektvolle Licht, sondern es ging ihm hier dann wirklich um das Motiv. Sehr gelungen. Also SG Berlin, Hut ab, hat mir sehr gut gefallen.
Jo, aber auch allgemein alle anderen Bilder schön gemacht, gut gemacht, klasse gemacht. Vielen Dank.
Luther 2K hat übrigens auch wieder mitgemacht. Sucht einfach mal danach.
Stimmt, von ihm gibt's auch ein Bild. Ah, Karl-Heinz ist wieder da.
Karl-Heinz ist in der Tonne sozusagen.
Jo, er hat übrigens dann auch noch ein Making-of gepostet. Ich glaube, das hat er auch auf Flickr gestellt.
Ja, es müsste auf Flickr sein, genau. Sucht einfach mal. Genau, ihr findet das.
Jo, dann sind wir, glaube ich, durch.
Sind wir.
Twitter.
Wir haben aber noch was aufzulösen.
Oh, stimmt, wir müssen ja noch ein Geräusch reißen. Aber ganz, ganz kurz noch, auf Twitter sind noch zwei Fragen eingegangen, die wollen wir auch noch kurz beantworten. Die Blitz fragt, Schutzfilter für Objektive sinnvoll oder doch eher störend, in Klammer Lichtverlust und so. Haben wir ganz oft schon beantwortet. Generell weglassen.
Richtig.
Außer es ist vielleicht ein Polfilter oder vielleicht ein ND-Grad oder so ein
Verlaufsfilter. Filter vors Objektiv immer nur dann, wenn du genau weißt, wofür du es tust. Ansonsten genau. Weglassen.
Und so UV-Filter, Skylight und so, wenn du digital fotografierst. Erstmal weglassen.
Jupp.
Jo. Und Chef Hildi fragt, wie entscheidend ist DPI beim Ausbelichten von Bildern? Mehr ist besser, ist klar, aber bis wohin macht es Sinn?
Haben
ja,
wir auch,
da haben wir vorhin schon drüber geredet.
Mhm.
Müssen wir nicht nochmal tun.
Genau.
Gut.
So,
dann lass uns nochmal kurz hören, was da geklappert hat.
Tja, wie gesagt, das hat uns der Tim geschickt und man höre und staune, das ist eine Vogtländer Ardox Polo Matt 1 aus dem Jahre 1960.
Jo, das ist, das sieht aus wie so eine, eigentlich so wie so ein bisschen so eine Rangefinder-Kamera, aber nicht ganz. Hat ein Belichtungsmesser eingebaut und sieht eigentlich relativ normal aus, macht aber lustige Geräusche. So, googelt mal danach, das ist ein lustiges Gerät.
Schön.
So, dann tät ich sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Ihr habt es mal wieder geschafft.
Ja, ich fand's super. Waren wieder ganz spannende Themen dabei. Auch Audiokommentare. Ich habe mich sehr gefreut hier über diesen Astro-Beitrag von Jonathan. Klasse. Also gerne mehr davon. Schickt uns eure Fragen, eure Themenwünsche, ja, und Audiobeiträge.
An gerne mal ein MP3.
Genau. Einfach an info@happyshooting.de. Und willst du nochmal erklären, wie das mit dem Audioboo geht?
Ja, ganz simpel. Ihr nehmt euch euer Smartphone, installiert euch Audioboo, das kostet nichts, schreibt sich Audioboo und dort könnt ihr ganz einfach einen Kommentar hinterlassen mit einem Tag Knollepolle und dann finden wir das und dann landet das auch hier auf der Sendung, wenn's nicht zu ausladend ist und wenn's interessant ist. Aber ich habe bisher eigentlich nur interessante Sachen von euch gehört.
Richtig. Ist gut. Ist übrigens ganz cool, weil ich habe das abonniert. Das heißt, wenn jemand ein Audioboo mit Knollepolle schickt, dann höre ich das morgens in der Regel im Auto. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie einen 5-Stunden-Podcast von Mobile Max oder sowas nachhören muss, dann höre ich das auch relativ zeitnah und dann freue ich mich immer. So ist das. Ja, ach so, und Flatter haben wir auch. Wir freuen uns also auch über jeden Klick auf den Flatter-Button auf unserer Seite. Wenn ich weiß, was Flatter ist, geht mal auf flatter.com, da ist das eigentlich ganz gut erklärt. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept.
Jo, dann lass uns auszählen, wie es sich so gehört.
Richtig.
Und bis nächste Woche. Macht's gut. 3.
Müssen wir nicht eigentlich auch noch irgendwie einen Reim machen?
Einen Reim?
Zur Karnevalszeit?
Steh doch mal in die virtuelle Happy Shooting. Hast du was vorbereitet?
Nee, bitte, ich hab nichts vorbereitet.
Ja, ich mach gern große Bilder, weil ich bin ein ganzer Wilder.
Öfter.
Und in diesem Sinne 3, 2, 1.
Happy Shooting!
So, kann man das wieder zumachen? Kann man das wieder zumachen? Kann man das wieder zumachen? Kann man das wieder zumachen?
Alles zumachen.
Wo ist jetzt das Notebook hin? Habe ich das auch zugemacht?
Und zum Kopf zuholen.
Karneval.
Na?
Wenn schon, denn schon.
Ja, habe ich hier auch.
Gut, dann können wir loslegen.
Müssen wir noch die Intro.
Ruhe.
Ich hol die Polizei.
Geht ja gar nicht. Ja, hättest du noch eine Bittenrede vorbereitet, Menno?
Ja, hast du doch gut gemacht.
Na, Hallamarsch. Ja, meinst du, ihr singt und lacht? Hab ich früher im Fernsehen immer geguckt, als ich klein war. Fand ich total geil, so mit 7, 8.
Und wenn das Foto mal nix wird, dann geh ich zu meinem Wirt und pfeife mir das Biersche rein und lass das Fotografiere sein. Die Metrik holpert aber sonst.
Es reicht. Der dreihebige Jambus war nicht so ganz getroffen. Ja, jo, nee, dann war's das mal wieder.
Muss sein.
Ach, herrlich.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.